Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Mitglied bei den Grünen. Ich mache diesen Podcast im Vorfeld der OB-Wahl in Tübingen. Und heute sprechen wir über das Thema Einzelhandel und Altstadt und lokaler Handel, florierende Innenstadt. Darum soll es gehen und wir haben einen Gast, nicht nur Boris Palmer, hallo Boris.
Hallo Moritz.
Sondern wir haben einen Gast und zwar Christian Riedmüller. Hallo Herr Riedmüller.
Hallo, guten Tag Herr Pfeiffer, hallo Boris.
Christian Riedmüller, die meisten werden ihn kennen, aber ich sage es natürlich trotzdem, er ist in der Geschäftsführung der Osianderschen Buchhandlung seit 2002, seit 2019 ist er Vorsitzender der Geschäftsführung. Und ja, Osiander, eine Institution in Tübingen, kann man sagen, seit 1596. Heute beschäftigt das Unternehmen über 400 Angestellte in ganz Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz. Betreibt 70 Filialen im süddeutschen Raum und der Hauptsitz mit der Verwaltung und Logistikzentrum ist eben hier in Tübingen. Allein hier sind 60 Angestellte beschäftigt. Herr Riedmüller, ich habe gelesen, Sie haben in der Stuttgarter Zeitung gesagt, Sie verstehen sich nicht nur als Unternehmer, sondern Sie wollen auch die Entwicklung der Innenstädte und die Förderung des lokalen Handels mitgestalten. Vor welchen Herausforderungen stehen die Innenstädte und der Handel denn?
Ja, das sind gewaltige Herausforderungen. Der Grund, warum ich sage, ich bin nicht nur Unternehmer, sondern ich will die Innenstädte mitentwickeln und mitgestalten oder Impulse einbringen, hängt ja mit meiner Eigenschaft als Unternehmer zusammen, weil wir als Buchhandelsunternehmen nur dann erfolgreich sein können, wenn wir funktionierende Innenstädte haben. Mhm. Die Herausforderungen sind extrem komplex. Wir kämpfen seit 30 Jahren gegen den Onlinehandel, der uns aber im Handel auch dazu gezwungen hat, uns zu verbessern und auch fortschrittlicher und innovativer zu gestalten. Dann kam die Corona-Krise dazu, bei der ja die Politik, vor allem auch in Baden-Württemberg, die grün-schwarze Landesregierung, drastische Maßnahmen gegen Handel und vor allem Gastronomie ergriffen hat. Und da lagen wir schon stark am Boden alle miteinander. Kaum ist Corona vorbei, kommt jetzt die Inflation, was dazu führt, dass es eine deutliche Kaufzurückhaltung gibt. Und da Preistreiber der Inflation die Energie ist und wir ein energieintensives Unternehmen sind, deswegen, weil wir unglaublich viel Strom in unseren Läden verbrauchen und weil unsere Mietverträge, also die Mietpreise, an den Preisindex gekoppelt sind, kaufen die Leute gerade weniger ein. Die Energiekosten steigen deutlich, die Mietpreise gehen nach oben. Und auch als Folge von Corona ist der Arbeitsmarkt irgendwie leer gefegt. Gerade im Handel und in der Gastronomie hat kaum noch jemand Lust zu arbeiten nach 2,5 Jahren Drangsalierung. Das sagen mir auch die Leute, junge Menschen, die früher eine Ausbildung bei uns begonnen hätten, die sagen, warum soll ich im Handel eine Ausbildung beginnen? Ich weiß doch nicht, ob ich im Herbst wieder Maske tragen muss, in Kurzarbeit muss, die Läden wieder geschlossen werden. Das heißt, wir müssen auch noch mehr Geld in die Hand nehmen, um bestehende Mitarbeiter zu halten oder neue Mitarbeiter zu finden. Also in allen Bereichen steigen die Kosten. Mhm. Gleichzeitig gehen die Umsätze zurück. Die Logistikkosten steigen auch aufgrund des hohen Benzinpreises. Und von daher ist es gerade echt eine Herausforderung, ein Einzelhandelsunternehmen einigermaßen vernünftig wirtschaftlich am Markt zu halten.
Was für Hebel sehen Sie bei der Politik?
Also es gibt einen ganz einfachen Hebel aus meiner Sicht. Das ist der bundesweite Hebel, dass man die Mehrwertsteuer für den Buchhandel, was gerade im Gespräch ist, oder für den ganzen Einzelhandel dauerhaft senkt. Das ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit und ich sage für den stationären, nicht für online. Mhm. Also ich sage stationärer Handel, um klar diejenigen, die Produkte in Läden verkaufen, wirtschaftlich in die Lage zu versetzen, das auch in den immer teurer werdenden Innenstädten zu tun, von den Mieten her und von den Kosten her. Das Zweite ist das, was ich tatsächlich, und jetzt kommen wir auf Boris Palmer zu sprechen, was ich bei Boris Palmer kennengelernt habe, der in der Corona-Krise als einziger Oberbürgermeister in 65 Städten, in denen wir Läden haben, regelmäßig mich angerufen hat oder wir uns getroffen haben und gefragt hat, Christian, wie geht's euch? Christian, was können wir für euch tun? Was muss unsere Stadt machen? Und da sage ich hier ganz ehrlich, da ist mir irgendeine Stilfrage oder Stildiskussion völlig egal. Wenn ich in einer Krise bin, dann brauche ich Menschen, die sich um uns kümmern. Das hat kein Landespolitiker getan. Das hat niemand aus dem Gemeinderat Tübingens getan. Ein Herr Gumrich, der sich immer groß aufspielt, hat sich nicht einmal bei uns gemeldet und gefragt, wie es uns geht. Das hat kein anderer Oberbürgermeister getan. Und wir haben in Tübingen mit den Maßnahmen, die ergriffen worden sind und auch mit dem Einsatz, den der Boris Palmer gegenüber der Landesregierung gezeigt hat, um sich für vernünftigere Maßnahmen einzusetzen, auch in der Öffentlichkeit, einen Hebel gefunden, dass wir auch als Osiander in Tübingen vergleichbar mit anderen Städten deutlich besser durch die Corona-Krise wirtschaftlich gekommen sind, als wir das anderswo gekommen sind. Mhm.
Gehen wir nochmal allgemein darauf ein, was die Politik tun kann für lebendige Innenstädte und florierenden Handel. Boris, was fällt dir da noch ein? Was sind einmal Sachen, die du gemacht hast in den letzten Jahren, wo du glaubst, das hat funktioniert, oder auch Dinge, die du vorhast in den kommenden 8 Jahren?
Ich komme ja aus einer Familie, die auch so einen mittelständischen Handelsbetrieb geführt hat. Mein Vater war auch in Tübingen auf dem Wochenmarkt tätig. Und deswegen beschäftigt mich das auch, interessiert mich das auch, was die Leute, die da jeden Tag neu aufstehen, um wahnsinnig viel zu arbeiten, was die erleben, was die für Probleme haben und wie man die unterstützen kann. Das erklärt vielleicht auch, was Christian Riedmüller gerade gesagt hat, warum da ein besonderes Interesse bei mir besteht. Dazu kommt noch, dass ich wirklich glaube, dass die europäische Stadt, wie wir sie kennen und schätzen, dass die verloren geht, wenn die Handelsnutzung im Zentrum ausstirbt. Das ist der historische Kern von Städten, der Markt, wo alle zusammenkommen. Und das ist eben nicht nur Austausch von Waren, sondern das ist auch Begegnung von Menschen. Und lebendige Städte ohne Handel sind jedenfalls in der historischen Entwicklung nicht vorhanden gewesen. Was nicht heißt, dass wir die Zukunft schon kennen, aber das sind die Gründe, warum mir das so wichtig ist, diese Betriebe zu unterstützen. Und was kann man tun? Tatsächlich ist Krisenbewältigung seit einiger Zeit die Aufgabe Nummer 1. Es war tatsächlich so, dass wir in Baden-Württemberg Verordnungen hatten, die härter waren als in anderen Bundesländern, dass zum Beispiel der Buchhandel nur in Baden-Württemberg geschlossen sein musste, während er in allen anderen Bundesländern zur Grundversorgung gezählt hat und offen sein durfte. Ziemlich unwahrscheinlich, dass das Coronavirus in seiner speziellen Baden-Württemberg-Variante die Erklärung dafür war, sondern das sind halt ziemlich seltsame juristische Verirrungen. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat letztlich dafür das Urteil gesprochen. Aber das macht einen riesen Unterschied und ist für die Betriebe dann natürlich auch noch mental ganz schwierig auszuhalten. Ja, wenn ich weiß, mein Betrieb ist jetzt geschlossen, aber wenn er in Rheinland-Pfalz wäre, könnte er aufhaben. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wie sowas dann auch an einem nagt und an einem zehrt. Und das hat mich bewegt und da habe ich mich auch verpflichtet gefühlt, so gut es geht, irgendwie zu unterstützen und zu helfen. Und wir haben in Tübingen 2 Dinge gemacht, die, glaube ich, wichtig waren. Nämlich zum einen mit dem Tübinger Modellversuch gezeigt, dass es sehr wohl Ansätze gibt, das Risiko so stark zu reduzieren, dass es gar keinen Grund gibt zu schließen. Ich glaube, heute würde man rückblickend sagen, mit Maske und Test einkaufen ist einfach so vollkommen irrelevant für die Ausbreitung des Virus, dass man niemals hätte Schließungen machen müssen, wenn man die beiden Instrumente richtig eingesetzt hätte. Wiewohl ich weiß, dass Christian Riedmüller sagt, auch Maske und Test reduzieren die Umsätze. Aber in der Schließungszeit ist das natürlich dann schon besser, man kann aufhaben, als man muss ganz zumachen. Und zum anderen haben wir schon in der ersten Welle ein bundesweit einmaliges Unterstützungsprogramm aufgelegt, nämlich ein Mietzuschussprogramm, bei dem die Geschäfte von der Stadt einen Zuschuss erhalten haben, falls ihr Vermieter auch bereit war, die Miete zu reduzieren. Das war ganz bewusst so gestaltet, weil ansonsten die Mietzuschüsse der Stadt 1:1 bei den Vermietern angekommen wären. Und so konnten wir erreichen, dass tatsächlich 800.000 Euro Mietnachlässe direkt den Unternehmen zugute gekommen sind. Das waren so ganz konkrete Unterstützungsmaßnahmen, jenseits der politischen Unterstützung, die auch wichtig war, mit den Kollegen Arnold und Klopfer, damals noch Schorndorf und Schwäbisch Gmünd, habe ich mich auch in dieser relativ langen Winterschließungsphase sehr intensiv dafür eingesetzt, dass die Politik sieht, dass sie den Innenstädten so großen Schaden zufügt, dass das auch mit einbezogen werden muss in die Rechnung, dass man eben nicht nur den Pandemieschutz bei geschlossenen Innenstädten betrachten darf, sondern dass man auch sehen muss, dass man möglicherweise langfristig am Gemeinwesen und an diesen Betrieben und den Beschäftigten sehr großen Schaden anrichtet, wenn man zu lange zulässt. Und das war, denke ich, ganz wichtig, dass da auch Städte und Handelsverband gemeinsam aufgetreten sind, um zu sagen, ihr müsst auch uns sehen, ihr dürft nicht nur auf das Virus starren.
Herr Pfeiffer, lassen Sie mich mal noch ergänzen, weil Sie ja auch gefragt hatten, florierende Städte. Mhm. Ich gehe jetzt mal weg von Corona und nenne mal 4, 5 Punkte, die aus meiner Sicht sowohl für uns Händler als auch für die Menschen, die in einer Stadt wohnen, relevant sind. Und wo aus meiner Sicht Boris Palmer während seiner gesamten Amtszeit in Tübingen langfristig strategisch die richtigen Entscheidungen getroffen hat, um uns da auf den richtigen Weg zu bringen. Das eine ist, wenn wir erfolgreich Handel betreiben wollen und eine florierende Innenstadt haben wollen, brauche ich Menschen, die hier wohnen. Die Einwohnerzahl in Tübingen ist in den Jahren von Boris Palmers Amtszeit deutlich erhöht worden. Das zweite ist, ich muss attraktive Arbeitsplätze anbieten für diese Einwohner, dann kommen auch mehr. Das haben wir durch den Technologiepark, aber auch durch andere Maßnahmen hervorragend geschafft. Wir haben attraktive Arbeitsplätze, wo man gut verdienen kann. Und es sind natürlich auch Menschen mit Geld und Familien, die hier ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, die hinterher hier einkaufen, im Restaurant essen und Tübingen lebenswert machen. Das dritte ist, ich brauche ein vernünftiges Verkehrskonzept. Was ist nicht alles geschrien worden, als das Zinserdreieck beruhigt wurde? Was gab es für abendliche Veranstaltungen, wo Lenkbusse aneinander vorbeigefahren sind ums Trautweineck, weil diejenigen, die immer gegen alles sind, gesagt haben, die Busse krachen ineinander. Was wurde bei der Mühlstraße gemeckert? Die Fahrradfahrer könnten neben Bus nicht existieren. Es hat alles funktioniert und wir haben heute auch mit der kompletten Sperrung der Mühlstraße eine hochattraktive Innenstadt, die sogar funktioniert, obwohl die blaue Brücke seit einem halben Jahr geschlossen ist. Und das sagen sogar meine Kinder, es ist attraktiv, es macht Spaß, sich aufzuhalten. Wenig Lärm, wenig Abgase, super cool für Fahrräder. Was jetzt am Europaplatz passiert, wirklich gut. Aber es ist ein klares Konzept, mit dem Auto schnell und einfach an die Stadt und an die Parkhäuser ran, aber in der Innenstadt eine sehr, sehr hohe Aufenthaltsqualität. Nummer 4, diese schöne und lebenswerte Stadt. Das hängt mit dem Verkehrskonzept zusammen. Ich bin gerne in Tübingen. Ich habe mich heute mit einer Kundin getroffen zum Kaffee trinken, die zum ersten Mal in Tübingen ist, die aus Göppingen kommt und die sagt, was ist das für eine tolle, schöne Stadt. Dabei hat es in Strömen geregnet. Ja, das muss man sich mal geben. Und jetzt kommt das für mich Allerwichtigste. Mehr Einwohner, mehr Arbeitsplätze, mehr Infrastruktur und trotzdem in dieser Zeit den CO2-Ausstoß dramatisch reduziert, was wir weltweit, europaweit, bundesweit nie hinbekommen haben. Alle Klimaziele mussten immer runterkorrigiert werden und wir haben es in Tübingen hinbekommen. Und da sage ich, wenn wir mal diese im Moment vorherrschende gesellschaftliche Ebene, dass man sagt immer nur, was schlecht ist, verlassen und auf eine Sachebene gehen, was ja diejenigen nicht können, die keine positiven Argumente für sich selber haben. Also man macht ja jemand anderen nur dann schlecht, wenn man selber nicht stark ist. Und wenn wir jetzt mal auf die Sachebene gehen, dann sind die 5 Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, in Tübingen aus meiner Sicht vorbildlich umgesetzt worden. Und Osiander in Tübingen, und das ist ja das Schöne, weil ich habe einen Umsatzvergleich mit 65 anderen Städten, ist die Buchhandlung, die unter den Top 3 Osiander-Buchhandlungen ist, nach Corona im Vergleich vom Umsatz zu vor Corona. Und das ist sicherlich auch ein klarer Beweis dafür, dass die Entwicklung, die wir in Tübingen in den letzten vielen Jahren gegangen sind, die richtige war. Ich nenne Ihnen noch ein Beispiel. Ich war vor kurzem bei den Grünen im Landtag eingeladen, nachdem ich in diesem Zeitungsartikel auch gesagt habe, dass die grün-schwarze Landesregierung versagt hat in der Corona-Politik. Und da gab es einen Arbeitskreis dazu, wie Innenstädte gestärkt werden können. Und da wurde als Beispiel genannt Sitzgelegenheiten, Springbrunnen. Da kann ich Ihnen sagen, wenn man denkt, man kann mit Springbrunnen, mit Wasseranlagen, 3 Bäumen und 4 Sitzbänken eine Innenstadt langfristig stärken, dann ist man schon tot. Das zeigt in Stuttgart der Marktplatz. War jetzt, glaube ich, 2 Jahre eine Baustelle. Jetzt kommt aus 3 Löchern Wasser hoch. Diese Löcher werden von den Marktbeschickern wieder zugestellt, weil sie das Wasser nervt. Und in den 2 Jahren haben wir so viel Kunden verloren während dieser Bauzeit, dass es in der Summe deutlich negativer war als das, was es uns bringt. Und da gefällt mir eine Politik, dass man die Einwohnerzahl erhöht, dass man in die Infrastruktur richtig investiert, dass man ein Verkehrskonzept hat, dass man auch gegen Widerstände durchsetzt. Und das musste man. Ich bin damals aus dem HGV, Boris, ausgetreten, aus dem Vorstand, als das Interview mit mir kam und ich gesagt habe, ja, ich bin für eine verkehrsberuhigte Stadt und ich bin dafür, dass wir Parkplätze in der Innenstadt, in der Fußgängerzone wegnehmen. Und es gab riesen Widerstände. Und heute sagen ganz viele, wow, Tübingen ist in Deutschland vorbildlich für die Entwicklung der Innenstadt in den letzten 10, 15 Jahren.
Jetzt haben Sie als einen Punkt genannt das Wachstum, sowohl von Bevölkerungszahl als auch von Arbeitsplätzen. Wie beurteilen Sie gerade die Stimmen, die sagen, dieses Wachstum, das gefällt uns nicht, das ist nicht mehr Tübingen, wir verlieren irgendwie unser Tübingen, unsere Stadt. Das ist ja eine Diskussion, die durchaus geführt wird. Und es müsste mit dem Wachstum mal Schluss sein.
Naja, das Wachstum ist ja aus meiner Sicht nicht negativ zu bewerten. Also man sieht nicht in Tübingen, oder es gibt keine negativen Auswirkungen. Und wenn die CO2-Bilanz von Boris Palmer und auch das, was wir im Bereich Verkehr geschafft hätten, nicht so überragend wäre, dann könnte man sich tatsächlich fragen, ob dieses Wachstum negativ ist. Aber das ist ja das für mich Beeindruckende an dieser Stadtentwicklungspolitik in den letzten 10, 15 Jahren, dass wir beides hinbekommen haben. Wir sind gesund gewachsen und ich finde, gegen gesundes Wachstum spricht gar nichts. Was ich nicht mag, ist, wenn wir Bundestagsdebatten haben und da heißt es immer, wir müssen unbedingt wachsen. Das war bei meinem Unternehmen auch so. Wir sind 20 Jahre gewachsen, jetzt stabilisieren wir uns und konsolidieren wir, weil wir gemerkt haben, wir sind an einem Punkt, wo wir nicht größer werden dürfen. Und ich bin absolut fest davon überzeugt, dass ein Boris Palmer genau die Grenze des Wachstums kennt, das für Tübingen gut ist. Und mit seinen politischen Maßnahmen ja bewiesen hat, dass er die Klimaziele und die Umwelt- und Verkehrspolitik mit diesem Wachstum in Einklang bringt. Und dann ist es aus meiner Sicht auch gut. Ich habe vor kurzem für Aufsehen gesorgt, als ich gesagt habe, wenn wir Kunden wollen, dann sollten wir uns zuerst mal um die Menschen bemühen, die in Tübingen wohnen. Wir müssen gucken, dass die Tübinger, die vor Ort sind, die den kürzesten Weg haben, in Tübingen einkaufen und nicht bei Amazon. Mhm. Und wenn uns das gelungen ist, dann können wir auch versuchen, Leute aus dem Umfeld hierher zu holen. Und wenn es Städte wieder mehr schaffen, aus eigener Kraft heraus attraktiv zu sein und die eigene Bevölkerung in der Stadt zu halten, dann glaube ich, sind wir langfristig auf dem richtigen Weg. Und da kann Wachstum, ein gesundes Wachstum, absolut treibend und positiv für sein.
Boris, kennst du die Grenzen des Wachstums für Tübingen? Und wenn ja, wie sehen die aus nach deiner Meinung?
Ich glaube, dass es tatsächlich ein zu schnelles Wachstum geben könnte. Wenn man sich jetzt vorstellt, wir bauen da nicht nur 5.000 Wohnungen im Innenbereich, sondern auch noch den Seiben, wenn das ginge, bis 2030 voll. Und Tübingen wäre im Jahr 2030 eine Großstadt mit 110.000 Einwohnern. Dann würde sich der Charakter der Stadt verändern. Und das würden viele Menschen sehr bedauern, weil das Lebenswerte an Tübingen ist eben auch, dass es einerseits die Beschaulichkeit und den Zusammenhang der Kleinstadt hat und andererseits halt doch viele Angebote, die man sonst nur in großen Städten findet. Das macht's aus. Und insoweit kann man schon auch übertreiben, wie mit allem. Deswegen sage ich, mehr als 500 neue Wohnungen pro Jahr sollten es nicht sein. Das ist in etwa das Tempo, das Wachstumstempo der letzten 10 Jahre gewesen, 1.000 Einwohner pro Jahr. Bei den Arbeitsplätzen sieht es ähnlich aus, wobei ich mir da im Moment nicht die Sorge mache, dass wir das schaffen können, den Trend der letzten Jahre, jedes Jahr 1.000 neue Arbeitsplätze in der Stadt zu schaffen, fortzusetzen, denn wir stehen vor einer Rezession und schwierigen Zeiten. Da wären wir unter Umständen sogar schon zufrieden, wenn sich die Zahl der Arbeitsplätze halten lassen würde. Man muss auch hinzudenken, dass es natürlich Triebfedern für Wachstum gibt, die man schwer abstellen kann. Zuwanderung in Deutschland ist einer der Hauptgründe für Einwohnerwachstum in den letzten 15 Jahren gewesen, teilweise im Arbeitsmarkt, aber eben auch fluchtbedingt, wie jetzt gerade wegen der Ukraine-Krise. Und dazu sagen, wir wollen nicht wachsen, heißt letztlich auch Menschen die Tür zuzuschlagen. Also wir sind uns selbst genug. Ich denke, das kann auch nicht in Betracht kommen. Für den Handel ist es natürlich so, dass der wachsende Anleihen der Online-Kanäle fast schon dazu zwingt, die Kaufkraft insgesamt zu vergrößern. Wenn die nicht wächst und immer mehr Kaufkraft ins Internet abwandert, heißt es ja zwangsläufig, dass die schon da sind, verlieren. Und das konnten wir in Tübingen in den letzten 10, 15 Jahren verhindern. Es gab zwar keine relevanten Zuwächse mehr beim Einzelhandelsvolumen in Tübingen, aber es gab auch keine Verluste. Und das war schon gut. Andere Städte haben teilweise erhebliche Verluste des Einzelhandelsumsatzes in der Stadt hinnehmen müssen. Und das ist, glaube ich, aus den von Christian Riedmüller genannten Gründen vermieden worden. Da gibt es auch ein ganz plastisches Beispiel. Eine Erhebung sagt, dass die Hälfte aller Kunden, die auf dem Tübinger Wochenmarkt einkaufen, nicht weiter als 3 Kilometer vom Rathaus entfernt wohnt. Das heißt, wenn ich in dem Radius baue, wie am Güterbahnhof, erhöhe ich den Umsatz des Wochenmarkts und des Einzelhandels in der Kernstadt. Wenn ich das in Müssingen oder Ofterdingen tue, dann kommt da eben nichts mehr an, weil zum Einkaufen auf dem Wochenmarkt kommen relativ wenig Leute von Müssingen nach Tübingen in die Stadt. Das ist so ein sehr plastisches Beispiel, wo man sehen kann, dass es in der Tat wichtig ist, wie die Stadt sich entwickelt. Nach vorne geblickt will ich auch noch gern was sagen. Ich glaube, die Strategie an sich ist richtig, aber sie muss noch ergänzt werden. Wir werden, lieber Christian Rittmüller, wahrscheinlich nicht den gesamten Einzelhandelsbestand, den wir haben, halten können. Das hat damit zu tun, dass der Onlinehandel weiter Druck macht. Das hat aber auch damit zu tun, dass viele kleine Geschäfte, inhabergeführte Geschäfte, den Betriebsübergang nur schwer schaffen. Das betrifft jetzt nicht Osiander, aber so manches Geschäft, wo halt so 5, 6 Leute arbeiten und der Inhaber im Laden steht, findet keine Nachfolge. Wir haben so eine Betriebsaufgabe jetzt gerade bei Frau Fromlett, da direkt gegenüber vom Eingang von Osiander. Und das ist genau der Grund, die Betriebsinhaberin möchte jetzt noch was anderes machen in ihrem Leben, hört auf und dann findet sich keine Nachfolge. Also das ist abzusehen, dass wir mit etwas weniger Einzelhandel auskommen müssen in den Städten. Also stellt sich die Frage, wie vermeiden wir, dass das so eine Kettenreaktion gibt, dass der Leerstand den nächsten Leerstand verursacht, weil es nicht mehr interessant ist und nicht attraktiv. Und man das Gefühl hat, jetzt hängen hier nur noch die Schaufenster zu, was soll ich da machen? Solche Städte gibt es leider schon. Also manche Innenstadt hat diesen Zustand schon erreicht. Und dann gibt es einen Downtrading-Effekt, dann wird es immer schlimmer. Das müssen wir vermeiden. Deswegen müssen wir Erdgeschosszonen in der Stadt genau angucken. Wenn da was leer wird, was kann da rein? Also Leerstände vermeiden. Ich finde Ideen, die sagen, da kann auch eine Zwischennutzung durch die Stadt organisiert werden, total spannend. Und da sind wir gerade dran, solche Pop-up-Stores zu entwickeln, wo dann die Stadt entweder Dritten die Gelegenheit gibt, was zu zeigen, was spannend ist, wo man reingeht, wo ein Schaufenster tatsächlich interessant ist, oder selbst was zeigt oder mit Partnern was zeigt. Das kann auch im Kunstbereich sein, das kann auch Atelierbereich sein. Das können Kulturveranstaltungen sein. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, wie man Innenstädte lebendig halten kann und attraktiv halten kann. Und da müssen wir als Stadt in Zukunft aktiver werden, weil das ansonsten von sich selbst, glaube ich, nicht mehr genügend Nutzungsinteressenten geben wird. Und eine zweite Sache, die ich wichtig finde, zusätzlich zur Aufenthaltsqualität, also natürlich mit ein paar Springbrunnen endet man gar nichts. Aber so ein Spielplatz wie in der Metzgergasse, ich bleibe jetzt mal in der Nähe vom Osiander, zieht tatsächlich richtig viele Leute an. Ja. Also attraktive Orte schaffen ist in der Innenstadt schon wichtig. Aber die müssen sozusagen mehr sein als nur, ach jetzt guck, da ist eine Wasserfontäne und ich gehe weiter. Die müssen zum Aufenthalt einladen und die müssen menschliche Begegnung schaffen. Das kann ein Schachspiel sein, das kann ein Poolspiel sein. Das sind südliche Städte viel weiter als wir. Bei uns ist das noch nicht so verbreitet, dass man im öffentlichen Raum spielt, aber bringt Leute zusammen und hat sicher auch bei uns noch Platz. Und es kann auch Sport und Bewegung sein. Das Crime House ist ein ganz tolles Beispiel dafür, wie so eine neue Nutzung in eine Stadt reinkommen kann, wo Leute sich treffen, um gemeinsam was zu spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch möglich ist mit Sportarten. Zum Beispiel denke ich seit einiger Zeit darüber nach, ob man die terrassenartigen Aufbauten des Parkhaus König nicht nutzen könnte, um oben auf dem Dach, wo bisher nichts ist, also außer verbotenen Partys, den Müll findet man immer wieder, ob man die nicht nutzen könnte, um dann einen Klettergarten, so eine Art Stadtseilgarten zu bauen, wo man dann über der Stadt erstmal Spaß hat, auch mit den Kindern oder als junge Erwachsene, Studierende, und danach dann auch in die Stadt geht, wenn man schon da ist. Also Nutzungen ins Zentrum reinzubringen, die dort im Moment nicht sind. Das halte ich für ganz wichtig, sonst wird es schwierig, diese lebendigen Innenstädte zu erhalten.
Herr Riedmüller, wie beurteilen Sie das? Also es ist ja so ein bisschen zunächst mal out of the box gedacht, wirkt ein bisschen verrückt, aber sind das Konzepte, die funktionieren können?
Ich glaube, das Einzige, was funktionieren wird, sind Konzepte out of the box. Alles andere hat ja nicht funktioniert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und der Boris Palmer hat ja mit einer Sache recht. Das Ziel kann gar nicht sein, den jetzigen Handelsbesatz zu halten. So ein Ziel muss es sein, dass der nicht in 10 Jahren halbiert ist. Denn das eine sind die wirtschaftlichen Zwänge, das andere sind die Nachfolgeprobleme. Und vor 20, 30 Jahren hat ein Sohn oder eine Tochter noch gesagt, okay, ich steige in Betrieb ein, die Arbeit scheint einigermaßen vernünftig zu sein und es kommt für den Einsatz, den man bringt, auch was raus. Heute merkt man, die Eltern schaffen 70, 80 Stunden die Woche und gucken einmal im halben Jahr, dass sie wieder ein Darlehen von der Bank bekommen. Und deswegen ist es genau der richtige Ansatz, ruhig jetzt so ein Worst-Case-Szenario hinzustellen und zu sagen, es ist nicht 5 vor 12, eigentlich ist es 5 nach 12, mhm, und wir müssen jetzt nach Methoden suchen, um dieses weitere Handelssterben, ich sag jetzt mal, so wenig wie möglich stattfinden zu lassen. Und da sind solche Sachen, wo wir auch an die junge Generation denken, enorm wichtig. Also wir haben im Buchhandel das Problem, dass immer mehr junge Menschen nicht lesen. Das ist auch klar. Ja, die werden mit Streamingdiensten groß, die werden mit sozialen Medien groß. Also keine Bücher lesen. Ja, auf Facebook wird gelesen und Twitter und wie die Dinger alle heißen. Jetzt müssen wir gucken, wie kriegen wir die rein. Jetzt gibt es im Buchhandel die Mangas, diese Comics, ja, wo kein Text drin ist. Und die Jugendlichen kaufen die wie verrückt.
Wie heißt das Zeug?
Das haben wir in Mangas. Ah. M-A-N-G-A.
Habe ich noch nie gehört.
Auf den Kopf gestellt. Muss mal in unsere Buchhandlung in die Manga-Abteilung gehen. Wenn man da entsprechend Platz schafft, dann hat man unglaublich viele Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren, die Mangas kaufen. Wenn man dann noch die englischen Bücher ausbaut und Romance und Fantasy, dann ist das genau das, womit man diese junge Zielgruppe anspricht. Und natürlich muss man dafür Platz hergeben, von traditionellen Buchbereichen. Wenn wir aber diesen Shift nicht hinbekommen, dann verlieren wir diese junge Generation komplett. Und genauso ist es jetzt bei der Stadtentwicklung. Wenn ich jetzt nicht attraktive Sachen anbiete, die auch für jüngere Generationen interessant sind, dann kommen die irgendwann nicht mehr in die Stadt. Dann sitzen die vor ihrem Handy zu Hause oder sitzen im Park. Und deswegen muss man genau diese Diskussion führen. Und die führt dann wieder dazu, oh Gott, es ist zu laut und was machen die da? Und da muss man dann halt gegen alle Widerstände auch mal was ausprobieren und gucken, wie so etwas funktioniert. Und da ist ja Boris Palmer gut drin, auch gegen Widerstände das ein oder andere Mal was zu machen. Das hat zumindest die Politik der letzten Jahre zum Großteil auch sehr, sehr erfolgreich bewiesen und
gezeigt. Ja, und auch was zu riskieren. Also das hat auch was mit Unternehmertum zu tun. Deswegen finde ich auch Christian Riedmüller zuzuhören immer super spannend, weil da merkt man, das ist nicht diese Bedenkenträgerei und alles muss ausgewogen sein und abgewogen und es muss jedem gefallen. Nee, man muss einfach mal auch was Neues wagen, voranschreiten, unter Umständen auch mal ein Scheitern riskieren. Also eher so diese amerikanische Unternehmenskultur, die gefällt mir nicht, was Hire and Fire angeht, aber was Unternehmertum angeht, finde ich die total richtig. Und ich meine, dass es davon auch in Verwaltungen ruhig ein bisschen mehr geben darf. Und das ist auch eine der Rollen, die ich als Antreiber sehe in einer stark bürokratisch geprägten Umgebung. Ich würde so sagen, Leute, da muss aber jetzt auch mal was passieren. Wir können das uns jetzt nicht leisten, das noch alles zu Ende zu prüfen. Gilt in Krisensituationen natürlich ganz besonders. Ich würde auch deswegen gerne auf die kurzfristige Krisensituation noch ein bisschen eingehen, weil mich beschäftigt die sehr. Diese am Eingang von Christian Riedmüller beschriebene Kaufzurückhaltung. Nicht bei allen Segmenten, aber eben doch bei vielen Angeboten, die gerade Innenstädte machen. Also nicht täglicher Bedarf ist besonders betroffen von der Kaufzurückhaltung. Man kann nicht ohne Brot klarkommen oder nur ganz schlecht. Man kann da zwar Billigeres vom Discounter kaufen, aber Brot wird trotzdem weiter gekauft. Man kann aber den Kauf eines Buches durchaus mal ein Jahr verschieben. Das lässt sich auch nächstes Jahr noch lesen. Ne? Und das führt dazu, dass gerade die Innenstädte besonders unter Druck geraten, wenn die Menschen sparen müssen. Und das müssen jetzt viele, weil das Geld für die Energierechnung drauf geht. Und das fängt gerade erst an, dass die Leute das so richtig zu spüren bekommen. Deswegen mache ich mir tatsächlich große Sorgen drum, wie die Geschäfte durch diese nächste Rezession kommen. Denn es nützt nichts, wenn die Kauflust wiederkehrt in dem Jahr, was ich sehr hoffe. Wir alle wünschen uns ja auch, dass dieser Krieg und diese Gaspreiskrise, dass die vorübergehen. Irgendwann wird es auch der Fall sein. Wenn dann aber die Geschäfte nicht mehr da sind, dann wundert man sich unter Umständen, dass man jetzt gerne wieder einkaufen möchte, aber halt die Städte die Schaufenster zugehängt haben. Und um das zu verhindern, denke ich darüber nach, ob wir ähnlich vorgehen wie bei der Corona-Krise. Wenn das nur ein Tal der Tränen ist, das wir durch müssen, aber die Strukturen eigentlich gesund sind, dann könnte man sehr wohl an eine Wiederauflage dieses Programms, dieses Mietzuschussprogramms denken und sagen, wenn Unternehmen jetzt einen deutlichen Umsatzrückgang verzeichnen müssen und die Energiepreise ihnen am Ende sozusagen die Luft abschnüren, dass es dann denkbar ist, dass die Stadt da unterstützend eingreift. Ich finde es auch vor dem Hintergrund dessen, was wir über die Bedeutung der Stadtzentren für die Gesellschaft gesagt haben, absolut zu rechtfertigen. Und Tübingen ist auch in der glücklichen Lage, dass es den städtischen Haushalt nicht besonders überfordern würde. Wir haben eigenartigerweise zu Beginn dieser Rezession die höchsten Gewerbesteuereinnahmen der ganzen Stadtgeschichte. Aktuell sind es 62 Millionen Euro, die dieses Jahr reinkommen sollen in Gewerbesteuer. Das sind 12 Millionen mehr als geplant, also frei verfügbare Mittel, die der Gemeinderat auch für Stützungspolitik in dieser Krise einsetzen kann. Dazu gehört übrigens auch für mich, dass man so eine Art Härtefallfonds für die besonders von Energiepreissteigerungen betroffenen kleinen Betriebe und Privathaushalte einrichtet. Bisher kommt da von der Bundespolitik noch viel zu wenig. Und das würde ich gerne mit der Stadtgesellschaft, so zügig es geht, nach dieser Wahl dann auch vorantreiben. Eigentlich können wir uns gerade nicht leisten, dass man mit Blick auf eine Wahl die Dinge schleifen lässt, sondern wir laufen in die nächste schwere Krise rein, wo es dringend notwendig ist zu handeln, und zwar auch auf der kommunalen Ebene, wenn eigene Belange besonders berührt sind und die Hilfsprogramme und die Entscheidungen der höheren Ebenen Bund und Land einfach nicht ausreichen, um die Probleme zu lösen.
Osiander ist natürlich auch ein großes Unternehmen, viele Filialen, hat auch den Online-Handel, wo man zur Not ja, wenn alle Stricke reißen, irgendwie mit Sicherheit auch nochmal mehr Gas geben könnte. Aber ich habe jetzt vor kurzem mit meinem Hörgerätakustiker gesprochen und der hat gesagt, er ist halt Dienstleistungen am Menschen. Also er kann seine Dienstleistung nicht online auslagern quasi oder dort anbieten. Er muss mit den Leuten in Kontakt treten, er muss das Ladenlokal haben und in dem konkreten Fall Grundstücksfläche und Grundfläche des Hauses sind mehr oder weniger identisch. Er hat keine Möglichkeit, zum Beispiel jetzt eine Wärmepumpe vors Haus zu setzen oder Altstadt, altes Gebäude, Photovoltaik aufs Dach ist schwierig. Der fragt sich jetzt natürlich zu Beginn dieser Krise, ich habe wenig Möglichkeiten, auszulagern online. Ich habe aber auch einfach Kosten, die bleiben, weil ich nicht einfach durch Investitionen in jetzt zum Beispiel erneuerbare Energien die Energiekosten senken kann. Kann die Stadt da auch was tun über die Mietzuschüsse hinaus?
Also mittelfristig wird man dem Unternehmen mit Fernwärme helfen können. Wir werden ganz sicher im Stadtzentrum überall einen Anschluss an die Fernwärme bis 2030 ermöglichen und damit eine CO2-freie Energieversorgung, die auch dauerhaft preiswert ist und gar nicht von solchen Preisschocks betroffen sein wird, die wir jetzt gerade beim Erdgas erleben. Aber natürlich, das reicht nicht zeitlich, um jetzt irgendwie in diesem Winter zu helfen. Dauersubventionierung ist aus dem städtischen Haushalt nicht zu leisten. Also wenn das lang anhaltende Defizite sind, dann können wir die nicht übernehmen. Aber sowas zu überbrücken, also wenn es ein scharfer Einbruch der Nachfrage wäre und es dann im nächsten Jahr wiederkommt, dann die Strukturen zu sichern, das halte ich sehr wohl für möglich, dass die Stadt da angesichts des tollen Ausgangsbestandes, dass wir halt wirklich eine intakte Innenstadt haben, dass die sagt, das ist es uns wert, wir lassen die jetzt nicht hängen und auch nicht einfach in die Insolvenz rutschen.
Ja, aber nochmal, ich will nochmal das betonen, was ich vorhin ganz zu Anfang gesagt habe. Es ist aus meiner Sicht im Moment in dieser Krise nicht Aufgabe der Städte, den Handel zu retten, sondern aus meiner Sicht braucht es bundesweite Maßnahmen wie die Senkung der Mehrwertsteuer oder die Streichung der Mehrwertsteuer. Weil ganz ehrlich, wenn die Miete halbiert wird, dann ist es schön und es ist ein schönes Zeichen. Aber das rettet einen Händler unter den Konstellationen, die wir im Moment haben, kaum noch. Warum hören denn so viele Gastronomen auf? Weil sie keinen Koch mehr haben. Nur weil sie keinen Koch mehr haben oder weil ihnen das Wasser auch finanziell bis zum Hals steht. Und deswegen brauchen wir eine Kombination aus verschiedenen Elementen. Und das eine ist bundespolitisch, das andere ist landespolitisch. Und da sage ich jetzt schon, wenn ein Herr Lucha sagt, dass er die Corona-Maßnahmen, die möglich sind, bis ins Extrem ausreizen wird und wir in Baden-Württemberg ab Oktober wieder Maskenpflicht in den Läden kriegen, dann sage ich, bei der Rezession, die wir haben, bei der Inflation, die wir haben, werden wir weitere 10% Kunden verlieren. Und auch das muss mit einbezogen werden. Ich bin keiner, der sagt, ein Coronavirus soll einfach mal so frei weiterverteilt werden. Aber da muss man sich einfach auch die Untersuchungen anschauen. Und das ist die große Sorge, die wir Händler jetzt haben. A, die hohen Kosten, B, der niedrige Umsatz, C, Maskenpflicht in den Läden wieder, weil es wird wieder auf den Handel und die Gastronomie abgewälzt werden. Und deswegen muss es eine Diskussion über Maßnahmen geben, die weit über das hinausgeht, was in Tübingen stattfindet. Ja, deswegen freue ich mich dann auch immer, wenn der Boris Palmer, manchmal wird er ja dafür kritisiert, in Talkshows ist, weil er dann mit seinen Ansichten wenigstens deutschlandweit Gehör findet. Mhm. Ja, und das kommt nicht selten vor, dass Bekannte von mir, die in anderen Bundesländern wohnen, mir dann Links zu irgendwelchen Fernsehaufzeichnungen schicken, wo Boris Palmer war und sagen, ihr habt einen coolen Oberbürgermeister, wären wir froh, wenn es mehr solche Politiker in Deutschland gäbe, die pragmatisch einfach mal auch gegen Widerstände und auch mit dem Risiko, das sie auf dem Dach kriegen, ihre Meinung sagen und damit nicht jedem gefallen wollen, sondern das sagen, was notwendig ist. Und leider ist es heute unglaublich verpönt in unserer Gesellschaft, das zu sagen, was richtig und wichtig ist. Und man muss sich immer überlegen, wie drücke ich mich aus, mit welcher Sprache, welches Wort darf ich benutzen. Und es hat doch kaum noch jemand den Mut, öffentlich, deutlich seine Meinung zu sagen. Und deswegen bleiben wir in ganz vielen Bereichen auch stehen und kommen in diesen schwierigen Krisenzeiten nicht weiter.
Da geht es mir ja vor allem darum, die Sicht der kommunalen Basis in die Debatte einzubringen. Weil tatsächlich ist es so, dass das häufig von der Perspektive der Gesetzgeber diskutiert wird. Da sitzen in der Talkshows halt Abgeordnete und Minister. Und das ist eine ganz andere Wahrnehmung, als wenn man das vor Ort umsetzen muss, wenn man die Verordnungen ausführen muss und dann den Menschen gegenübersteht, die sagen, was soll denn jetzt diese Regelung? Und man dann ehrlicherweise sagen muss, kann ich auch nicht erklären. Dadurch entsteht einfach ein Druck, das zurückzuspiegeln, der Ebene, die die Verordnungen macht, die die Entscheidungen trifft, zu sagen, das wirkt so und so auf uns, das macht uns Probleme. Und das könnte und müsste man anders lösen. Und ich bin natürlich voll bei Christian Riedmüller. Die Stadt Tübingen kann natürlich nicht allein die Welt retten. Sie kann schon gar nicht den Handel alleine retten. Aber es kann entweder ein positives Zusammenspiel geben zwischen den Maßnahmen der höheren Ebenen und der Stadt. Und da halte ich das für ein Element. So ein Mietzuschussfonds für besonders betroffene Betriebe, was übrigens bei kleineren schon ein ganz relevanter Posten ist. Also wenn ich mal an die Buchhandlung Gastel denke, das sind die Mietkosten, ich denke jetzt die Genossenschaft, sind ein sehr, sehr hoher Teil der Gesamtkosten. Da sieht es anders aus als bei Oseander oder der Löwenladen. Also das gibt auch Beispiele, wo das relevante Posten sind. Oder es geht so aus, wie wir gerade gehört haben, dass sich die Maßnahmen gegenseitig dann verschlimmern und wir über die Kombinationswirkung von Inflation, Kaufkraftzurückhaltung und Corona-Maßnahmen möglicherweise dann eine toxische Mischung erzeugen. Und da wäre es dann wieder Aufgabe eines Oberbürgermeisters zu sagen, und das werde ich auch tun, lieber Sozialminister, das kann nicht sein, dass der Innenstadthandel, dass die Städte wieder diejenigen sein müssen, die bei den Corona-Schutzmaßnahmen dann in besonderer Weise betroffen sind, die durch die Corona-Schutzmaßnahmen um ihre Möglichkeiten gebracht werden, erfolgreich zu arbeiten. Und es ist auch von der Infektionsseite her nicht berechtigt. Das muss man dann sehr deutlich formulieren, weil öffentliche Debatten und Pro- und Kontra-Argumente Einfluss auf die Entscheidungen haben. Das ist nicht so, dass es im luftleeren Raum passiert. Es kommt darauf an, da auch Gehör zu finden für eine Position. Und dafür ist es durchaus mal richtig, auch in eine Fernsehsendung zu gehen.
Einen Aspekt möchte ich tatsächlich noch ansprechen, und wir haben ja gesagt, einerseits hat der Einzelhandel in Tübingen Boris Palmer durchaus viel zu verdanken, andererseits wurde aber die Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn stark kritisiert und abgelehnt, obwohl die ja eigentlich auch zumindest langfristig eine Stoßrichtung hatte, die Innenstadt attraktiv zu halten, Leute von auswärts leichter hinzubringen, Hemmschwellen zu sinken, eben in die Stadt fahren zu können, auch von außerhalb und bummeln gehen, einkaufen können. Das hat aber nicht verfangen, wirklich.
Sie wurde abgelehnt. Das habe ich verstanden. Ja, ich habe das verstanden, als ich mal mit einer größeren Gruppe von Innenstadthändlern über das Thema diskutiert habe. Ich habe es erst auch mal so gesehen, ihr votiert eigentlich gegen euer Eigeninteresse. Eine Stadtbahn ist überall da, wo sie gebaut worden ist, ein Garant für zusätzliche Kunden, weil mehr Menschen in die Stadt kommen. Warum seid ihr dann dagegen? Und das Argument war total offen und einsichtig. Ich überblicke jetzt vielleicht die nächsten 5 oder 10 Jahre, solange bin ich selber noch Inhaber meines Geschäfts, und ob es danach meinen Laden noch gibt, das weiß ich überhaupt nicht. Und wenn meine nächsten 5 oder 10 Jahre eine Baustelle sind, dann ist das für mein Geschäft negativ. Dann nützt es mir nichts, dass ab 2032 dann viel mehr potenzielle Kunden in die Stadt kommen, da bin ich nämlich schon nicht mehr da. Und das muss man ehrlicherweise zugeben, dass das auch eine legitime Perspektive ist, also den eigenen Erwartungshorizont über eine Entscheidung drüber zu legen und nicht einen, der von den eigenen Problemen abstrahiert. Das kann man wahrscheinlich auch nicht verlangen.
Ja, und das zeigt jetzt wieder die Misere des Handels, dass Händler nicht mehr langfristig denken, sondern nur noch kurzfristig, weil sie in den letzten 30 Jahren wirtschaftlich schon so an den Rand des Abgrundes gekommen sind, dass sie sich gar nicht mehr erlauben können zu sagen, wie profitiere ich in 10 Jahren von einer sinnvollen Maßnahme.
Absolut, ja.
Weil die 10 Jahre, da bin ich tot, da gibt es mich nicht mehr. Ja? Wobei ich da auch sagen muss, Boris, dass die Art und Weise, wie du das jetzt rüberbringst, auch sehr sympathisch ist. Ich selber hatte in der Stadtbahnzeit das Problem, dass mir der Druck ein bisschen zu massiv war. Ihr müsst meine Argumente verstehen. Das kam bei vielen Leuten nicht gut an, muss man so sagen. Und ich glaube, es ist einfach nicht gelungen, der Mehrheit der Bürger, die wir gebraucht hätten, dafür mit Ja zu stimmen, diese Argumente vernünftig sachlich rüberzubringen. Das hat nicht funktioniert. Es wurde natürlich auch Stimmung gemacht, auch von Journalisten, ja, die da natürlich auch die Macht ihrer Zeitung also ein bisschen ausgenutzt haben. Aber vielleicht war in dem Moment die Zeit einfach noch nicht reif in Tübingen für diese Stadtbahn. Und vielleicht muss man auch als Boris Palmer und als Tübinger dann akzeptieren, dass wir in den letzten Jahren vorbildlich in Deutschland, deutschlandweit Maßnahmen ergriffen haben, wo wir schneller waren als andere. Und jetzt ist mal eine größere Sache, hat nicht funktioniert. Und da sage ich auch ganz pragmatisch, ja, dann ist es so, dann lernt man draus und dann versucht man, die weiteren größeren Maßnahmen den Menschen so begreifbar zu machen, dass wir in Tübingen uns weiter so toll entwickeln, wie wir das in den letzten Jahren gemacht haben. Und da hoffe ich ganz stark drauf, dann auch in den nächsten Jahren wieder mit Boris Palmer, damit es auch weiter, auch was Klima- und Umweltschutz betrifft, den erfolgreichen Weg fortsetzen und Deutschland und vielleicht auch europaweit ein Beispiel dafür werden, wie eine zukunftsorientierte Stadt aussehen muss, damit wir insgesamt in Europa und auf unserer Welt eine Chance haben, das Leben, das wir alle so genießen, auch in den nächsten 10, 50 und 100 Jahren fortführen zu können.
Ein besseres Schlusswort kann man eigentlich nicht finden, deswegen versuche ich es gar nicht erst. Vielen Dank, Herr Riedmüller, für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
Sehr gerne.
Vielen Dank, Boris, für deine Zeit.
Ja, nicht für.
Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Wir melden uns jetzt in der Hochphase, wirklich in dem Schlusssport des Wahlkampfs, melden wir uns in einer erhöhten Frequenz wieder und nämlich schon am Montag mit der nächsten Folge und dann tatsächlich immer montags und freitags. Und wie immer die Bitte, gehen Sie am 23. Oktober wählen und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast.